Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus der schönen Wachau in Niederösterreich. Ja, ihr habt richtig gehört, ich bin wieder on location. Ich bin beim Bulli Bursti, beim Peter Kottosek, bei den Burggesprächen Staffel 3. Wir sprechen über Bitcoin und Geopolitik, Bitcoin und Krieg. Wir sprechen über Knappheit, all das natürlich im Laufe der gesamten Staffel. Wir haben eure Fragen mitgenommen, wir gehen ein auf das, was in der letzten Staffel aufgepoppt ist, aber wir halten uns natürlich auch an die neuesten Entwicklungen, weil, wie wir gleich feststellen in unserer ersten Folge, die Dinge überschlagen sich derzeit so schnell, dass was vor 2 Wochen passiert ist, heute schon keinen mehr nicht interessiert, aber irgendwie, ja, man muss es schon zu Kauf nehmen, weil es geht schon wieder weiter. Wir versuchen, das Ganze einzubetten und wirklich uns die Frage zu stellen, Bitcoin als Freiheitstechnologie, Bitcoin als ja, revolutionäre Technologie, wo sind da die Ansatzpunkte, wie sieht das aus, was muss man realistischerweise auch erwarten an Widerstand, wie wird das Ganze an der Wall Street eingebettet, wird der Preis kontrolliert, wie reagieren die Chinesen, was ist mit Hongkong, all diese Dinge schauen wir uns heute in der ersten Folge an und dann natürlich in den weiteren in dieser Staffel der Bitcoin-Burggespräche von Bulli Bursti. Und wie immer, was Bitcoin bringt, wird euch natürlich präsentiert von Coinfinity, dem Bitcoin-Broker aus Graz. Die feiern dieses Jahr 10 Jahre Jubiläum, haben euch den Code was Bitcoin bringt in einem Wort mitgebracht, da spart ihr euch die ersten 6 Monate 21% der Gebühren. Und auch das darf man nie vergessen, weil darüber sprechen wir heute. Not your keys, not your coin. Bitbox O2, das ist die Hardware-Wallet, die ich am liebsten verwende. Auch da gibt es einen Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, um sich 5% zu sparen. Denn Bitcoin in der freien Welt, das ist das richtige Bitcoin in meinen Augen. Das ist das Bitcoin, wo mir irgendwie das Herz aufgeht. Das merkt man auch in dieser ersten Folge. Ich freue mich auf diese Staffel. Ich hoffe, ihr auch. Und jetzt würde ich sagen, Film ab mit Peter Kottosek. Bulli Bursti, Burggespräche, Staffel 3. Lieber Peter, jetzt sind wir gerade zusammengesessen zwischen den Folgen und du hast was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, Bitcoin ist eine einmalige Chance, da muss man jetzt mitmachen. Und deine Herleitung von dem Ganzen ist faszinierend. Hast du das schon mal erlebt?
Ja, das habe ich in den frühen 90er Jahren erlebt. Da wurde auch anfänglich, so wie bei Bitcoin, hat man eher nur so eine Art Gerüchte gehört, dass da gäbe es jetzt was Neues. Und das war damals so, dass plötzlich im deutschen Sprachraum, vor allem eben in Deutschland, in Frankfurt, das ja das deutsche Finanzzentrum ist, ist plötzlich aufgepoppt, ja, man müsse einen Kapitalmarkt für Startups und neue Technologien schaffen.
Computer.
Oder damals hat man .com dazu gesagt. Und weil da war alles, also das Internet ist da plötzlich sozusagen in die Mode gekommen, kann man sagen, und immer größer geworden. Und da hat dann Frankfurt reagiert und hat gesagt, ja, wir machen nach dem Modell der Nasdaq in Amerika, also dieses technologiebezogenen Marktes, Börsenmarktes, machen wir auch eine neue Börse, die nennen wir den neuen Markt. Und diese Ideen sind natürlich auch in Österreich in der Szene halt herumgeschwirrt. Und da habe ich dann zum Nachdenken angefangen und gesagt, ja, aber wenn das ist eine hochinteressante Entwicklung, da steckt eine Chance drin, das wird nicht mehr oft passieren in meinem Leben. Also so eine einmalige Lebenschance. Aber habe dann festgestellt, ich habe keine Ahnung, wie funktioniert eine Aktiengesellschaft. Und das ist aber die Voraussetzung. Und da habe ich mir gedacht, ja, dann tue ich einfach sofort, relativ spontan, ich gründe einfach eine Ein-Mann-AG im Burgenland, am Neusiedlersee. Kein Mensch hat vermutet, dass da je eine Aktiengesellschaft geben wird. und habe halt eine Aktiengesellschaft definiert, habe mich erkundigt, wie macht man das, habe dann die üblichen Streitigkeiten mit den Behörden gehabt, was ich da für Voraussetzungen. Und dann hat sich herausgestellt, eigentlich ganz einfach, das durch einen Anmeldungsakt, durch gewisse Art der Bürokratie, kann man eine AG machen. Und habe dann eine sozusagen Experimental-AG gemacht, wo ich gar nicht wusste, die hat eigentlich gar keine Geschäfte gemacht, sondern nur einfach diese Rituale trainiert.
Aha.
Und während ich dann schon mehrere Jahre immer Bilanzen machen musste, mit dem Steuerberater reden und wie bucht man, ich habe gewisse Vermögensbestandteile halt natürlich hineingeben müssen, musste auch ein Stammkapital machen. Das ist aber alles noch gegangen wie bei jeder Neugründung. Hatte aber keine Angestellten, kein Management in dem Sinn, ich war dort alles allein. Und habe damit gespielt, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne und mit möglichst geringem Aufwand. Nicht? Ich habe mich halt dort hingesetzt, wo ich eh sitze.
Aber hatte diese Firma was zu tun mit deiner Firma Beko, die du vorher schon hattest, oder war das davon unabhängig?
Nein, ich habe sie natürlich, die Marke, benutzt. Ich darf ja, weil ich ja der Schöpfer dieser Marke bin, darf ich ja sozusagen mehr oder weniger lizenzfrei meine Marke benutzen. Habe natürlich das Ding auch Beko genannt. Beko Holding habe ich das damals genannt. Heißt es ja heute noch. Und da hat es halt diese Beko Holding AG gegeben, aber sie hatte eigentlich mit der operativen Firma fast keine Berührungen. Und habe dann eigentlich nur dann mit der Bank, wie tut man die Bankkonten, wie tut man als AG eine Bankkonto, was muss man da für Voraussetzungen? Das ist ja ungeheuer. Jeder, der einmal schon eine Kapitalgesellschaft gegründet hat, weiß ja, was da für bürokratischer Aufwand im Detail dann ist. Es ist der Anmeldungsakt ist noch sehr einfach. Aber dann nachfolge das Gespräch mit dem Steuerberater, mit den Banken, mit den Versicherungen, mit einem selbst muss man ja Diskussionen sozusagen führen. Wann bin ich ich und wann bin ich der Herr Generaldirektor einer AG?
Nicht? Ist dir aufgefallen, dass wenn du Fragen stellst, wird dir immer nur die absolute Spitze des Eisbergs dann
so
erklärt?
So ist es.
Also
wenn du es aber dann
magst, nicht.
Dann kommt noch und noch und noch dazu. Und das hat bei mir einige Jahre, Gott sei Dank, haben ja die auch länger gebraucht, bis dann dieser neue Markt wirklich ins Leben gekommen ist, weil auch da musste ein Regelwerk definiert werden. Dann mussten die auch alle möglichen Rituale wahrscheinlich machen. Und dann war er plötzlich da. Und dann bin ich zur Bank gegangen und bin dann vorgedrungen bis zu einem älteren Herrn, der im Range offenbar hoch genug war, mit mir über sowas überhaupt reden zu dürfen. Weil auch da war dasselbe Phänomen, das ist bei Bitcoin wieder. Es durfte nicht jeder über dieses böse Wort neuer Markt mit mir reden.
Also das war damals schon noch negativ behaftet?
Nein, es war nicht negativ, es war angstbehaftet, okay. Sagen wir so. Also jeder Banker hat da sehr vorsichtig, darf ich da überhaupt was dazu sagen, weil ich weiß ja in Wirklichkeit auch nichts. Nicht? Weil das ist ja immer, auch bei Bitcoin, wir reden ja oft über Dinge, die wir alle noch nicht wissen können, weil sie ja noch nicht wirklich ausprobiert wurden. Wie wird der Markt reagieren? Wie werden die Regierungen reagieren? Das sind ja spekulative Gedanken. Und man kann jetzt spekulativ denken ohne Grund, weil es halt lustig ist, was die meisten ja tun. Und dann kommen diese Debatten, wo jeder eine Meinung hat und die kann falsch sein oder richtig sein oder egal. Oder du machst es konkret anlassbezogen. Und das war eben der Fall. Ich war gezwungen, das immer auch dann weiterzutragen, sofort zu den anderen. Nicht? Also wenn die Bank was sagt, dann musste ich natürlich dann den Steuerberater fragen, ob er das so verbuchen kann und so weiter. Und das war dann mein Vorsprung, wie dann endlich der neue Markt aufgesperrt hat, war ich so ziemlich der Erste, der schon mit einer fertigen AG, ich musste dann nur mehr die Botschaft an die Anleger entwickeln und habe gesagt, ja, ich bringe dann meine Anteile an diesen operativen Firmen, die ich ja schon hatte, alles in diese Holding ein und da machen wir dann einen sogenannten IPO, also eine Initial Public Offer nennt sich das. Auch da, das war wieder riesig viel. Und das ist genau das Gleiche. Nicht? Also, was ich ja immer versuche herauszuarbeiten, irgendwer muss dann diesen Entschluss fassen. Nicht? wenn du sagst, ich gehe in Bitcoin als Kapital, dann musst du den Entschluss fassen, dass du eine dazugehörige Buchhaltung brauchst. Ohne das geht's halt nicht. Oder du sagst, ich mache Bitcoin als freier Mensch, dann ist das sozusagen Pocket Money.
Aber der Unterschied ist, man kann als eine Person beides machen.
Das ist das Schöne. Du kannst, das ist ja das, das ist die Vervielfältigung der Person, sage ich. Wie ein Künstler. Ein Künstler kann sich ja auch, ein Schriftsteller, der kann sich in mehrere Rollen hineindenken. Ich kenne, es gibt berühmte Schriftsteller, der hat sozusagen einen Frauenroman geschrieben und der gilt einer als einer der sozusagen frauenversteherischsten Romane von allen, obwohl es von einem Mann geschrieben worden ist. Nicht? Also auch da, das ist, daher ist der Künstler in der Hinsicht etwas bevorzugt, weil der das ja gewohnt ist.
Der neue Markt ist aber etwas, das im Nachhinein als komplett gescheitert und eigentlich eine katastrophale Idee gilt.
Ja, das ist, weil Frankfurt panisch abgesprungen ist. Hätten die weitergemacht, wären alle diese Firmen halt inzwischen längst ausgeschieden. Sie sind ja auch aus dem normalen Geschäftsleben längst ausgeschieden. Und die, die überblieben werden, wären jetzt etablierte Player am neuen Markt.
Der neue Markt heute, wenn er noch wäre?
Wäre die zweite Nasdaq vermutlich.
Wollte ich gerade sagen, wäre sowas wie die europäische Nasdaq. Weil die Grundidee, wir haben das ja ganz oft bei Innovationen, eigentlich immer, am Anfang ist die große Begeisterung, dann gibt es die Enttäuschung und dann kommt das, was vor 20 Jahren angekündigt wurde, wirklich. Und man sieht es ja bei Bitcoin auch. Und man sieht es zum Beispiel auch bei vielen Bitcoinern, die vor 10 Jahren schon dabei waren, die jetzt sagen, aha, das fühlt sich ja jetzt an wie damals. Ja. Aber jetzt kommen wir noch zurück zu deiner Erfahrung mit dem neuen Markt. Du bist dann dort wirklich an die Börse gegangen mit deiner Holding.
Ja.
Und hat das funktioniert für dich?
Das hat schlagartig meine Vermögenssituation um 180 Grad um. Vorher war ich Bittsteller bei der Bank und dann war ich plötzlich Anleger bei der Bank. Also genoss ich natürlich ein ganz anderes sozusagen Ansehen. Also dieselben Leute, die mir vorher noch gegenüber gesessen haben, ja, jetzt beweisen sie mir, ob sie überhaupt was wert sind und bla bla, die haben einfach auf den Kurszettel geschaut und gesagt, aha, ja, kommen Sie und treten. Wenn dann natürlich runtergegangen ist, der Kurs, ja, dann habe ich wieder eben das Gegenteil gehabt. Also eigentlich wieder Michael Saylor, einmal bist du Gott, dann sinkt dein Kurs, dann sagt er, naja, ich habe schon gewusst, das ist ein Blödmann, der macht ja nur lauter Hirngespinste. Nicht? So ist die Börse. Da muss man sich dran gewöhnen, das Gewöhnungs. Da bist du einmal gut, einmal böse, das.
Aber die Grundidee ist, du holst dir für deine Unternehmungen quasi Kapital nicht von der Bank.
Durch diesen Börsengang waren wir plötzlich entschuldet, weil ja alle Fremdkapitale plötzlich zu Eigenkapital geworden sind. Und natürlich hatten wir dann die Häme, wie die Kurse dann am neuen Markt verfallen. Das war ja auch der Grund, weil dann 80% aller Firmen, die am neuen Markt waren, ich glaube, 70% Kurs im 2002. Ja, auch das wird sehr wenig eigentlich erinnert, dass es ja damals einen Börsencrash gegeben hat, der praktisch so war wie im 29er. Ja, nur weil er halt nur auf diese enge Szene der neuen Technologien war. Sogenannte Dotcom-Blase ist das in die Geschichte dann eingegangen.
Ich glaube,
da haben alle quer über die Wiese 70-80% Kursverlust gehabt und am Tiefpunkt hat dann panisch die Deutsche Bank die Notstopp-Taste gedrückt.
Und das ganze Marktsegment geschlossen.
Ja, und das alles natürlich dann hat sich in Rauch mehr oder weniger aufgelöst.
Ich glaube schon, dass die Bedeutung des Dotcom-Bubble.
Aber geschädigt sind die Anleger geworden, nicht die Firmen.
Inwiefern?
Nee,
weil die Firma noch da war.
Die Leute hatten dann die Aktien und konnten damit nichts mehr anfangen.
Also man muss schon, wenn man das makroökonomisch betrachtet, gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der Dotcom und Bitcoin, weil mit der Dotcom-Bubble hat quasi die Phase des Gelddruckens eigentlich wirklich begonnen. Voll. Da hat dann der Greenspan gesagt, shit, wir müssen da jetzt was machen. Dann hat er quasi die Zinsen gesenkt, Greenspan put und quasi erstmals implizit herausgegeben, wenn die Märkte zu stark abstürzen, dann pushen wir rein.
Ja, und die Amerikaner, die haben ja die Nasdaq nicht zuckt, die haben ja dasselbe Phänomen gehabt. Es waren nur die Deutschen, die so panikiert haben. Und die Europäer, weil es hat ja ähnliche Börsen in anderen Ländern. Es hat ja dann noch diese eine berühmte Börse gegeben, die ESTAG hat die geheißen. Die war, glaube ich, in Belgien. Mhm. Auch die hat man ja zugesperrt. Also es war ein europäisches Panikphänomen.
Interessanterweise war ja der Michael Saylor mit MicroStrategy damals auch schon dabei. Das heißt, der hat das sozusagen in Amerika, ähnlich wie du, mit dem neuen Markt mitgemacht, also, und miterlebt.
Also mich verbindet ja mit dem Saylor, ich meine, wir kennen einander natürlich nicht, aber eine gewisse Synchronität schon, weil, also ich habe vieles ja schon teilweise vor ihm gemacht, weil ich älter bin.
Aber glaubst du, dass es da auch einen Zusammenhang mit der Bitcoin-Geschichte gibt? Weil er hat ja auch offenbar, also ich meine jetzt ihn zu paraphrasieren, zu sagen, es gibt kein zweitbestes Kryptoasset, und er hat ja auch offenbar verstanden, dass da, oder anders gesagt, wo, sag's nochmal, Bitcoin ist die große Chance. Wie hast du es formuliert?
Na, es ist eine einmalige Lebenschance, weil so eine neue Sache, auf die man noch aufspringen kann, mit einigermaßen vertretbaren Aufwand, gibt es halt wieder in 50 Jahren vielleicht.
Wie würdest du Aufspringen jetzt umsetzen?
Na, indem ich, also ich muss, da muss ich sagen, da bin ich, ja, habe ich schon einen deklarativen Akt gesetzt in unseren Gesprächen, daher bleibe ich auch dabei. Ich habe gesagt, ich muss mein Leben jetzt dreiteilen. Einmal als unterwürfiger Staatsbürger, der also alles zu respektieren hat, was halt die jeweilige Regierung gerade sagt, auf die ich zwar einmal wählend Einfluss nehmen kann, aber wenn sie anders läuft, als ich gewählt habe, muss ich es auch akzeptieren. Das heißt, da bin ich der Rechtsunterworfene, wie es so schön heißt in der Rechtstheorie. Das geht mich nichts an, aber trotzdem sollte ich verstehen, was da läuft. Das ist die eine Seite, das ist das, was wir unter Regierungsteil oder Staatsteil sagen. Dann, wenn, sobald man auch nur eine sehr kleine Kapitalgesellschaft hat, ist man in dieser Whitelisting-Sache, die ja auch nicht von den Bitcoinern erfunden wurde, sondern uns von der EU durch die MiCA aufgezwungen wurde, dass man halt jeden Satoshi in die Buchhaltung zu nehmen hat. Und da gibt es dann immer diese Bewertungsproblematik, die Darstellungsproblematik. Also das betrifft wieder nur Leute, die aus irgendeinem Grund Miteigentümer oder Eigentümer einer Kapitalgesellschaft sind oder Manager einer Kapitalgesellschaft sind.
Da ist auch der Seeler.
Und dann gibt
da
es ist auch der Seeler und ich, aber mit einem riesen Unterschied in den Summen.
Ja, okay, aber das ist, Summen sind ja egal, es geht ja nur ums Prinzip.
Ja, aber das kann man auch mit 2,50 Euro machen.
Ja.
Man kann ja auch in Österreich heute um ein paar tausend Euro schon eine GmbH gründen, und die GmbH, wenn sie halt im Jahr nur 5 Euro umsetzt, macht auch nicht. Sobald man alle Meldepflichten erfüllt, nimmt da halt der Staat von deinen 5 Euro auch wieder 3 weg. Aber damit gibt er dann eine Ruhe, weil er kann da ja eh nicht beweisen, dass du mehr verdient haben musst. Mhm. Das, so weit sind wir ja noch nicht, dass der Staat bestimmt, was du verdient haben musst, und dir die Steuer einfach sagt, so viel Steuer will ich haben. Auch solche Regierungsformen hat es ja schon gegeben.
Und die dritte Version
von dir? Und die dritte ist eben der freie Bitcoin-Bürger. Ja, das ist das wirklich neue Phänomen, der durch Selbstermächtigung und Selbsttat, er muss es ja auch tun, durch Selbsttatsetzung zum Bitcoiner wird. Und da gibt es dann wieder die noch Unterwege, dass ist das auch vielleicht ins Spiel bringen. Dann gibt es noch die Sekte der Bullibustianer, die überhaupt sagen, wenn ich mit der Summe, wo ich hinübergehüpft bin, bleibe ich dort ewig drin. Und ich nehme es nicht einmal mehr von der Adresse weg, wo ich es hingegeben habe. Das ist also dieses bullibustianische Prinzip.
Aber wo ist jetzt diese einmalige Lebenschance für dich? In dieser,
das hat man früher alles nicht machen können.
Aber sagst du jetzt quasi, die einmalige Lebenschance ist die digitale Auswanderung in die freie Bitcoin-Welt? Ja. Oder ist es quasi mit dem Phänomen Bitcoin eine Firma gründen?
Beides. Mhm. Beides. Das hängt jetzt auch von der Lebensplanung des Einzelnen. Wenn jemand sagt, ich will gern unternehmerisch tätig sein, weil er halt das in sich spürt aufgrund der Familientradition oder seiner Weltansicht, der sollte dann doch Bitcoin als Kapital wahrnehmen. Mhm. Wenn er aber sagt, nein, ich begnüge mich, ein braver Bürger zu sein, der halt eine Staatsanstellung anstrebt oder in einer Großfirma tätig sein will, der kann das dann nur für sein privates Leben machen und der muss sich in dieser Hinsicht etwas anders verhalten. Der ist gut, sozusagen gut beraten, dann in eine Hardwallet zu gehen und eben das aus dem Markt zu nehmen, seine Bitcoins.
Natürlich, natürlich.
Und sie erst nur dann, wenn er sie in Fiat wird nicht verschwinden.
Was macht der Seller genau?
Der Seller macht, der borgt sich einfach schlicht und ergreifend Geld am Kapitalmarkt aus, was er als Public Company viel leichter tun kann, weil er ja einfach Aktien neue verkaufen kann oder eben eine Anleihe. Er macht es gerne über Anleihen, scheinbar, weil es in Amerika da ein bisschen Vorteile gibt. Da steckt der Teufel im Detail. Er borgt sich schlicht Geld aus, kauft damit Bitcoins, gibt sie in seine Bilanz, ohne dass er nachweist, wer da genau den Schlüssel und den Zugriff hat. Das erfährst du nie. Das steht auch in seinen SEC-Files nur sehr über 6 Ecken verschlüsselt. Da gibt es wieder, gut, das ist die berühmte Custodienfrage.
Aber das ist auch interessant, weil quasi da gibt es offenbar noch keine notwendige Regulierung, dass man das quasi als Public Company auch angibt, wer den Schlüssel hat. Das muss man offenbar nicht.
Nein, das
nicht
muss man, das kann man, das wird indirekt gemacht. Man das geht ja jetzt auch schon. Du kannst ja auch als kleine Firma zu einem Notar gehen, möglichst einem, der halt am Land womöglich noch billige Preise hat. Und der übernimmt zum Beispiel eine Bullibursti-Karte und bestätigt dir, dass sie bei ihm liegt.
Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man als GmbH Bitcoin...
Dann kann niemand anzweifeln, weil ja dann der Notar dein Zeuge ist, dass du auf deine Bitcoin gar keinen Zugriff hast, obwohl sie dir gehören als Kapitalgesellschaft.
Okay.
Aber du als Manager kannst nicht in den Verdacht geraten, unredlich umgegangen zu sein. Also das Problem, das dann regelmäßig bei Firmenpleiten ja auftritt, hat denn irgendwer da in die Kasse gegriffen. Das ist auf diese Art gelöst.
Und da haben wir so eine Karte.
Aha, ja, das ist eine Bullibursti-Karte, die kommt von der Firma Coinfinity, die ja auch allen bekannt ist.
Mit dem Siegel.
Und da gibt es dieses sogenannte Rubelfeld, das also wie beim Rubel los ist. Und das ist die Barriere, die der Welt beweist, es ist unverletzt, also du selbst kannst deinen Schlüssel noch gar nicht verwenden.
Aber das heißt ja dann auch, dass ich als jemand, der das verwendet, um Bitcoins Kapital zu halten, möglicherweise auch bei einem Notar, hat dann niemand Zugriff auf diese Bitcoin. Also selbst wenn ich sie verkaufen möchte, dann muss ich mir die Karte holen, muss das so aufrubbeln und das quasi dann offiziell.
Naja, wenn du das gegen Fiat verkaufen willst, musst du da. Wenn du es gegen eine andere Bullibursti-Karte verkaufen willst, ist das ja nur ein Sachtausch.
Gut, da sind wir jetzt wieder im Detail drinnen. Ja.
Ja, aber das ist wichtig eben zu verstehen. Das ist wie ein halbes Schwein. Nicht? Du bist Bauer und hast ein halbes Schwein. Dann kannst du sagen, okay, ich gebe dir das halbe Schwein, was gibst du mir dafür? Und da sagt der eine, ja, ich gebe dir Euro. Sagst du, Euro will ich nicht. Dann sagt er, ich gebe dir Bitcoin. Dann sagt er, ja, in welcher Form? Ja, ich habe eine Bitcoin-Karte, da ist zufällig eben nur so viel drauf. Das ungefähr dem Schwein entspricht. Und dann muss noch drüber diskutieren, was machen wir jetzt mit der Differenz. Da wird der Bauer sagen, nein, du, dann gebe ich dir noch 2 Hühner drauf. Und dann sind wir in der klassischen Warentauschwelt.
Aber das kann ich als Firma nicht machen.
Das kannst du auch als Firma machen. Und musst das dann nur in Euros verbuchen. Mhm. Das ist das, da sind wir jetzt bei der berühmten Bewertungsfrage. Da musst du dann zu deinem Buchhalter und Steuerberater gehen und sagen, ja, wie bewerten wir das Geschäft? Dann sagt er, na ja, zu marktüblichen Preisen. Da musst du herumhorchen oder irgendwelche Statistikämter befragen, was ist ein halbes Schwein an diesem Tag, wo die Transaktion stattgefunden hat. Da sind wir bei dem, was ich immer so gern mit der Schrödinger-Sache bin. Da magst du das. Die Transaktion wird dann vermessen zu dem Tage und da werden Wertansätze in die Buchhaltung genommen. Das nennt man das Anschaffungswertprinzip. Und da rechnest du dann alle diese Dinge in Fiat um, weil du kannst ja nur Fiat verbuchen.
jetzt sind wir komplett eskaliert.
Ja, aber das ist jeden Geschäftsmann und jeden, der schon einmal hamstern gehen musste in seinem Leben. Nur leider sind ja die alle schon im Aussterben. Nicht? Weil es gibt in Österreich praktisch derzeit fast keine Menschen mehr, auch ich gehöre ja auch schon nicht mehr dazu. Ich habe selbst nie gehamstert.
Moment, was meinst du mit Hamstern?
Hamstern war eben genau das, dass ich zum Bauer gehe, um meine lebensbedürftigen Dinge irgendwie einzukaufen. Okay. Da hat es ja keinen Supermarkt oder sowas gegeben in dieser Zeit. Da hat es eine Zuteilung gegeben von 1 Kilo Erbsen und 2 Kilo Reis. Aber wenn du eben Schweinefleisch am Tisch haben wolltest, musstest du hamstern, hat das geheißen. Das sind Dinge, die, weil wir ja keine Oral History in Österreich mehr machen, werden ja alte Leute nicht mehr gefragt, was waren deine Jugenderlebnisse. Das ist irgendwie aus der Mode gekommen. Aber das wusste jeder, wie das geht. Also wenn mein Vater gesagt hat, geh, hol mir 10 Zigaretten, bin ich halt in diesen Park gegangen mit dem Geld, was er mir mitgegeben hat. Und habe dort mit anderen, wahrscheinlich auch Jungen, das waren die Subhändler von den großen Schwarzhändlern, die haben halt nur 10 Zigaretten halt immer verschachern können. Oder eben noch, war nicht so lang her, wenn du in Ungarn vorhin braucht hast, bist halt im Café aus, hast gesagt, wo da ein paar, wir braucht einen Euro. Haben wir 5 aufgezeigt und du hast deine Vorrins gehabt. Und da musstest du mit denen einen Wert haben. Da war jeder für sich eine Börse. Und das ist eben der Börsengedanke, den wir immer so wegdenken in große zentrale Einheiten, ist ja die Urbörse, war ja, die hat ja deswegen Börse geheißen, weil das hat, er hat die Börse aus dem Sack genommen und damit Geschäfte gemacht.
Einer der Bereiche, wenn wir immer noch in unserer Dreiteilung auch bleiben, einer der Bereiche, der mich so wahnsinnig fasziniert, ist eben diese Rückkehr eigentlich einer realen Wirtschaft im Bitcoiner-Bereich.
Diese ganz einfache Urwirtschaft.
Genau, aus der dann aber
technologisch perfekt sozusagen organisiert durch den Bit. Das ist ja das Phänomen Bitcoin, dass man jetzt diese archaischen Geschäfte mit allen Vorteilen der modernsten Technik machen kann und diese ganzen Zwischenträger daher gar nicht brauchen würde.
Aber dann frage ich mich, warum das noch etwas ist, das immer noch, warum das Seele noch immer alleine ist. Warum es kein Bitcoin bei Apple gibt und bei Google gibt und bei Facebook gibt, wenn das so eine revolutionäre Technologie ist.
Der Seele ist ja noch einer der Letzten, der selbst der Unternehmer ist. Und trotzdem eine Aktiengesellschaft. Die gibt es bei allen, die du genannt hast, alle nicht mehr. Dort sitzen bezahlte Manager. Und bezahlte Manager sind Angestellte, das sind keine Unternehmer. Die machen das, was irgendein Gremium ihnen anschafft. Denn der Seller darf noch selbst denken.
Das ist der Unterschied?
Ja.
Aber müssten nicht die einfach die Technologie sehen,
und das sind Technologiefirmen? Das Besondere am Seller ist, der ist so wie du und ich ein Unternehmer, hat aber die Apparatur einer großen Kapitalgesellschaft trotzdem unter seiner Kontrolle. Aber wenn du mit ihm sprichst, kann dir der stundenlang erzählen, was er mit seinen eigenen Leuten für Probleme hatte, denen beizubringen, dass das, was er tut, klug ist. Also es geht um diese Überzeugungsarbeit. Und das ist ja auch das, was wir da tun. Warum tun wir das? Warum schwätzen wir da vor einer Kamera? Damit auch andere Leute an unseren Gedanken teilhaben können. Dasselbe drängt ja auch dem Seeler, weil er sagt, wenn ich das für mich allein mache, wäre ich zwar reich und bin eher unangefochten, weil ich ja unterm Radar arbeite, aber ich bin das sozusagen der Gesellschaft schuldig und meiner Eitelkeit vermutlich auch, das hinauszutragen.
Ja, es ist auch so, wenn du spielen willst, darfst du nicht der Einzige sein, der Chips hat.
Eben.
Also du musst auch jemanden zum Spielen haben.
Und ja, du kannst mit dir selber spielen.
Ja, aber es ist ja irgendwie Vater mit der Zeit. Also ich glaube schon, dass er einfach möchte, dass da rundherum auch etwas entsteht.
Ja, da sind wir eben. Nicht? Es gibt Gesellschaften wie die Amerikaner, wo das positiv ist und belohnt wird, wenn jemand so ist wie der Seller. Und dann gibt es Gesellschaften wie uns, wo das eher bestraft wird. In Österreich, wenn du über dein Vermögen
oder auch sprichst, Deutschland,
generierst nur mehr 100 Kilo weiter und sonst gar nichts. Bewunderer wirst fast keine kriegen, weil alle die dich vielleicht bewundern, haben selber auch was zusammengebracht, also bewundern die nicht sonderlich, also so von unten hinauf. Aber die Neider, die stinken von unten hinauf und sagen, der gehört den Teig nicht, der gehört den Teig nicht.
Aber das heißt, wenn du...
Das ist eine Kulturfrage. Also Länder, wo diese Neidkultur überwiegend ist, die tun sich schwerer natürlich.
Deswegen sind diejenigen, von denen wir jetzt wissen, dass sie schon mit Bitcoin rumtun, die halten das quasi bedeckt, ne?
Aber du kannst es in Europa ja sehen. Es ist ja kein Zufall, warum Prag momentan die Hauptstadt der Bitcoinler ist eigentlich. Weil dort ist am meisten Leben. Alles, was wichtig im Bitcoin ist, fast alles, kommt aus der Tschechischen Republik. Und das hat den Grund, weil die ja noch diese Erlebnisse, die ich jetzt geschildert habe, mit Geldtauschen und Hamstern, ja alles bis in die 90er Jahre hatten. Ja. Und daher viele Menschen das noch im Kopf haben. Oder Ostdeutschland, Westdeutschland. Man merkt ja auch, politisch denken die Ostdeutschen ganz anders als die Westdeutschen.
Ja, und Osteuropa generell, also wir hatten das schon in der letzten Folge, also das Verständnis für Bitcoin und das Verständnis für einen freien Markt ist in den Ländern, die ihn so lange gar nicht hatten, viel größer, während wir eher dazu tendieren, als noch kaputter zu machen. Noch
ja, weil wir ja verwöhnt sind. Du gehst einfach in den Supermarkt und nimmst in deinen Korb rein, was du willst, wenn du genug Fiat.
Ja. Ja, ist auch ganz interessant, dass viele Menschen...
Nee, würde der Supermarkt sagen, ich nehme nur mehr Bitcoin, schaut das ganz anders aus.
Ganz, ganz viele Bitcoiner in Amerika haben auch familiären Hintergrund in Richtung Osteuropa. Also das sieht man, dass man da gibt es oft eine Kommunismuserfahrung. Und auch bei den Bitcoinern in Deutschland. So ist es auch in
oder wenigstens ja. Eine Erzählung.
Ja, eine
familieninterne Erzählung. Es ist ja so, dass Oral History natürlich nicht weg ist. Aber das bleibt jetzt meistens auf den Familienverband beschränkt.
Aber das heißt, wenn es den neuen Markt noch geben würde, wenn man daraus den deutschen Nasdaq gemacht hätte, wenn das, dann wäre es möglich, dass du mit deiner AG dort immer noch bist?
Dann würde ich vielleicht viel näher in Richtung schon vom
Seller
sein. Warum? Weil da würde ich ja kein Liquiditätsproblem haben. Und nicht als Bittsteller zu einer Bank geben, um ihnen ein Geschäft zu erklären, das sie nicht mögen. Nicht? Weil wenn du also einen Kredit nimmst, muss ja der Kreditgeber verstehen, dass du ein vernünftiges Geschäft mit dem Kredit machst. Und wenn du ihm dann nicht sagen darfst, dass du da Bitcoin kaufst, weil er sofort Reflex hat, dann darf ich dir den Kredit nicht geben oder ich gebe dir den Kredit nicht. Weil meistens sind sie ja nicht einmal so ehrlich, dass sie sagen, ich darf dir nicht geben, sondern er sagt, ich gebe dir nicht, weil. Nicht? Aber dass das eigentlich, weil er von oben einen Befehl hat, ist er oft so peinlich, dass er es auch nicht zugibt. Aber du erkriegst ihn halt einfach schlicht nicht. Während der Seller, der gibt ein Papier an die Börse als AG nach allen Regeln der Kunst und dann wird es gezeichnet oder auch nicht. Nicht? Und plötzlich fließt, war ja beim BlackRock nicht für anders. Der hat das nur bekannt gegeben und am selben Tag hat er schon ein paar hundert Millionen am Konto gehabt. Weil die Leute gesagt haben, her mit dem Zeug.
Warum?
Das war am neuen Markt damals auch so. Ne?
Hast du eine Vermutung, jetzt machen wir einen fliegenden Wechsel von Michael Saylor zu Larry Fink. Hast du eine Vermutung, oder was ist deine Vermutung, was steckt wirklich hinter dieser Trendwende Richtung Bitcoin. Warum machen die das jetzt?
Ja, weil sie erkannt haben, dass sehr viele Anleger an dem Thema Interesse haben, aber zu feig sind, es in Eigenverantwortung zu machen. Und das ist ja immer das Geschäft aller Vermögensverwalter ist, gib mir dein Vermögen, dann hast du zwar keinen Zugriff mehr ohne meine Genehmigung. Du schenkst dein Geld sozusagen her und musst dann bitten, dass du das wieder von dem zurückkriegst, dem sie geben. Du leihst eigentlich ein Geld her, ohne dass der dir irgendeine Sicherheit gibt. Weil er so nett ist, so berühmt ist, so groß ist. Bei BlackRock ist immer das Größenargument. Wir verwalten ja so viel Geld und da weiß jeder instinktiv, ja, die können natürlich politisch mehr bewegen als wir beide. Ne?
Aber die müssen dich zumindest doch angesehen haben, Bitcoin in seinen Grundprinzipien, und irgendwann festgestellt haben, okay, das ist real. Die müssen das doch durchleuchtet haben, oder?
Der, für den ist real, was sind seine Buchhandlung? Nicht? Also der sagt, wenn ich da in den Eingängen so und so viel Dollars buchen kann, ist es für ihn real. Weil er das von der Gegenseite abgebucht
hat. Das verstehe ich. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Jamie Dimon im Fernsehen sitzt und sagt, er glaubt nicht an Bitcoin, weil vielleicht taucht dann bei 21 Millionen der Satoshi auf und sagt, wir machen jetzt doch 42 Millionen. Das ist ja ein Risiko, das geht quasi BlackRock ein.
Das heißt, ja, sie müssen sich das ist da sind wir natürlich wieder bei der klassischen, irgendwer trifft natürlich auch bei BlackRock unternehmerische Entscheidungen. Der Unterschied ist ja nur, dass das nicht der Herr sowieso ist, sondern meistens ein von uns völlig nicht gekanntes Gremium an Menschen. Das sind große Anleger, Banker, die da in irgendeinem Beirat sitzen. Und wenn die alle sich auf diese Meinung einigen, wir springen auf den Zug auf, dann sind sie drauf. Aber dann können sie auch nicht mehr zurück.
Genau. Das hat ja bedeutet.
Das war ja für uns Bitcoiner das Positive an dem Ganzen. Nicht? Sobald die auch, dann kann die Politik das nicht mehr mit einem Federstrich einfach verbieten. Zumindest nicht in der Welt, wo BlackRock was zum Sagen hat. Aber wenn man wisst, dass sogar der Xi Jinping mit dem Herrn Larry Fink spricht, merkt man, die nehmen auf das auch Rücksicht. Sonst würden sie ja das, wahrscheinlich haben sie ja da genau über dieses Hongkong-Projekt schon geredet.
Glaubst wirklich, und dass Xi Jinping und Larry Fink über Bitcoin sprechen?
Naja, der wird gesagt, der wäre das auch für gescheit finden, wenn er in Hongkong ETF, oder der Larry Fink sagt, darf ich da auch gleich Geld anlegen? Und dann hat er gesagt, na, dann machen wir es. Weil ich bin ja nicht sicher, wie viel Geld jetzt BlackRock kauft jetzt wieder. Das ist zum Beispiel eine offene Frage, die mir noch niemand beantworten konnte, ob ein ETF einen anderen Bitcoin-ETF als Bitcoin-Deckung verwenden darf oder nicht.
Kann ich nicht beantworten. Nicht,
weil dann sagt der Pastor, dann kaufe ich da in Hongkong.
Es dürfte eigentlich nicht so sein.
Das ist wieder das Optimismus ja. Sein. Ich traue denen alles zu.
Ja, absolut. Aber
das
ich
ist
sage,
ein
weil
Federstrich.
Nein, es dürfte nicht so sein. Es, im Sinne von sozusagen in einer guten, gerechten Welt. Ja, es dürfte
ja,
nicht so sein.
In einer guten, gerechten Welt darf es auch keine Bösewichte geben. Ja, okay.
Aber ist es...
Also ich lebe in einer Welt, wo es alles das gibt. Sagen wir mal so. Dass alle Bösartigkeiten auch gibt.
Aber jetzt hast du dich gefragt, okay, jetzt gibt es da den Peter Kotosek und jetzt gibt es den Michael Saylor. Aber warum gibt es, warum jetzt Apple und Google, dass die vielleicht einfach länger brauchen oder so weiter, verstehe ich. Aber es muss doch anderswo Unternehmer geben, die diese Entscheidungsgewalt auch haben. Warum gibt es in Brasilien keinen Michael Saylor oder in Südafrika?
Da gibt es vermutlich eh schon. Sie sind nur nicht so laut und so reich wie der Michael Saylor. Also ich zum Beispiel, wenn ich es nicht dir erzähle, würde niemand wissen, dass ich eine kleine Bullybürste-Kapitalgesellschaft habe, wo ich genau dieses selbe tue, was ich in den 90er Jahren mit der AG getan habe. Ich spiele damit herum.
Wird der Bullybürste an die Börse gehen?
Ja, wenn es eine Möglichkeit gibt, selbstverständlich.
Mit dem Argument, wir haben Bitcoin?
Nein, mit dem Argument, was Bullybürste ist. Aber das wäre ja dann die schwierigste Aufgabe, dem Börsenpublikum so weit durch marketingtechnische Dinge. Aber da weiß ich, und das ist ja genau wieder mein Österreich-Problem, das habe ich damals auch gewusst, dass der neue Markt für mich in Reichweite gekommen ist, weil er ja ein sogenannter niederschwelliger Einstieg gemacht wurde. Jetzt ist zum Beispiel für Bitcoin ist es nicht mehr niederschwellig, und für eine Firma Bullybürste wäre derzeit, müsste ich an die Wiener oder Frankfurter Börse gehen. Die Wiener brauche ich gar nicht geben, da kriege ich dann kein Kapital. Da nutzt mir ja die Notierung nichts. Weil wenn ich es eh in dem kleinen Rahmen nur mache, dann mache ich es gleich als GmbH. Aber wenn ich es die könnt ja auch gehen zu 3-4 Privatleuten und sagen, leih mir Geld.
Ja, okay. Ja.
Das ist ja dann das Gegenstück zu einer öffentlichen Ausschreibung. Aber das geht eben nicht. Das kannst du ja eh alles machen. Aber das redet ja dann niemand. Wesentlich wäre aber, dass es halt, und das ist ja meine ewige Kritik, warum bringt Europa keinen Kapitalmarkt zusammen, der nur annähernd einem Hongkong oder einem... Oder London hat das noch zusammengebracht, aber das war ja eine Folge des Empires. Jetzt tun sie sich auch schon zunehmend schwerer. Ne?
Es ist das, was ich vor einigen, viele Folgen her, aber mit Andreas Dreichel, der in Österreich jeder kennt, genau das ist ja sein Lebensthema jetzt. Ja, ja. Wo er sagt, warum haben wir diesen Kapitalmarkt nicht und was du erklärt hast.
Weil er der Mittäter war. So Leute wie er es ja in der Hand gehabt hätten, den Politikern die Welt zu erklären, wie er noch großer Banker war. Aber da... Wird der Tier wahrscheinlich wieder sagen, da konnte ich ja nicht so reden, wie ich jetzt reden kann. Und wenn du ihn fragst, ja, warum konntest du nicht reden, wird er da keine vernünftige Antwort geben. Er müsste eigentlich sagen, weil er zu feig war. So einfach ist es.
Ich werde ihn fragen, wenn ich das nächste Mal die Gelegenheit nicht,
aber
bekomme.
Feigheit ist ja auch nicht was Negatives. Das war ja, vielleicht kann man es auch Klugheit sagen, weil ich ja als Banker dann vielleicht relativ schnell abgeschossen worden wäre. Nicht? Das ist ja. Feigheit ist also ein negativ besetztes Wort. Es gibt ja eine kluge Feigheit auch.
Ja. Einfach strategisch, einfach nicht günstig.
Ja. Ja. Ja, zum Beispiel meinen Schluss auf meine alten Tage, mir keine Groh, ich würde vermutlich in meinem Alter eh nicht mehr an die Börse gehen, weil schon allein die physische Belastung da in ganz Europa herumzufahren und Roadshow zu machen, das würde mir alles nicht antun. Nur dazu, was mache ich mit dem Geld?
Aber ich, was ich versuche zu verstehen, und deswegen, Moment, das war es, naja, vielleicht Bitcoin kaufen. Weil das, ich versuche sozusagen zu erklären, weil das vielleicht für viele nicht klar ist, und deswegen habe ich den Andreas da jetzt reingebracht, dass ich sage, okay, es gibt einerseits die Möglichkeit, sich über Banken zu finanzieren, und du hast damals genau diesen Schwenk gemacht, und du hast es völlig schön beschrieben. Du hast gesagt, vorher war ich bei den Banken der Bittsteller, und nachher habe ich mir das Geld von woanders geholt. Und dieser Kapitalmarkt, um etwas zu finanzieren, den gibt es nicht. Könnten wir nicht quasi irgendeine Form von Kapitalmarkt bauen von Bitcoinern für Bitcoiner? Weil ja, wir haben ja mit Bitcoin das Kapital und das System.
Das ist genau diese Bullibustianer-Idee, die müsste nur jetzt wer aufgreifen. Nicht? Solange ich mit mir selber Bullibustianer bin und mit drei bekannten Freunden oder was immer, also dann bin ich eine Blase, nicht? Eine Bullibustianer-Blase. Das ist lustig und schön und da kann man sich sehr weit von der Normalwelt wegbewegen, ohne Probleme zu haben. Wenn man es aber macht, aufmacht, also ein offenes System, dann braucht man halt die Menge. Und da ist bei uns wieder die Hürde. Jeder Amerikaner weiß, zum Beispiel wenn du, auch das kann man Gott sei Dank ja fast schon heute messen, das weißt du auch ganz genau. Wie viel Aufwand, Lebensarbeitszeit musstest du hineinstecken, dass du diesen Zugriffslevel erreichst, den du hast. In dieser außerdem noch Zugriffsqualität, weil wenn du deinen nackten Hintern ins TikTok stößt, hast du wahrscheinlich bald 100.000 beinahe. Es kommt auf den Hintern an, aber es ist halt so. Wenn du kannst, dann brauchst du nur diese ganzen. Ich schaue mir ja immer diese aus Selbstkontrolle, schaue ja, was haben andere Leute für Zugriffe. Und dann schaue ich mir, was tun die eigentlich herzeigen. Ne?
Ja,
da komme ich drauf, die Banalsten haben immer die meisten Zugriffe. Ne?
Na, wenn du das, also wenn du jetzt redest jetzt von YouTube und von Dings, also von der Reichweite.
Von den Medien, wo ich mich halt bewege, bis jetzt bewege ich mich.
Schau, wenn du das im Grunde, da hat sich im Grunde nichts verändert zur Zeit der Bild-Zeitung und der Kronen-Zeitung, ja, wie du es richtig genannt hast. Ja, früher hattest du dort die Naked Eyes, ja, die gibt es inzwischen wegrationalisiert aus einer neuen Brüderie heraus, aber die haben für Auflage gesorgt. Was sorgt auch für Auflage in der großen Masse? Panik und FOMO. Ja, das heißt, hast du nicht gesehen, Deutschland wird, also ich habe es letztens einem Freund von mir aus dem Journalier gesagt, aber es stimmt ja, sozusagen der Untergang Deutschlands ist ja quasi schon eine Art eigenes Genre auf YouTube, ja? dass du hast, sagen, hast du nicht gesehen, Wärmepumpe, Habeck, was machen die schon wieder, Untergang, da kriegst du 300.000 Views. Ja? Oder auf der anderen Seite, so wirst du reich mit Hebeltrading-Blödsinn oder sonstigen Krypto-Blödsinn, ja? 100.000 Views, 300.000 Views. Ja? Das, die Leute wollen halt quasi auf einer sehr, sehr banalen Ebene abgeholt werden. Wenn du aber, ich könnte das auch machen, es ist nur nicht gut für die Seele, glaube ich. Deswegen mache ich es nicht.
Siehst du.
Ja, ich mach's
genau für das sage ich auch.
Ich mache es wegen mir nicht, aber, und ich weiß, mir ist lieber, wir haben 10.000 Leute, die quasi mit uns auf diese Reise gehen, als 100.000 Leute, die nur kreischend durch im Kreis laufen, weil dann
ja, aber wenn deine Frage ja, was müsste man machen, dass man in die Sailor-Liga kommt, dann müsste man eben auch dieses Umfeld haben, das der Sailor hat. Das heißt, das Erste, was ich dann jedem raten will, packe mal deinen Koffer, fahr nach Amerika, siedel dich dort an, schau, dass du dort die Bürgerrechte kriegst, dass du das alles überhaupt tun darfst. Und dann mach's halt in Amerika, weil bei uns brauchst du gar nicht hingreifen. Du wirst es nicht schaffen, weil die Summen, die du da bewegen musst, eine Größenordnung haben, die du als Risikokapital da nicht aufstellen
kannst. Aber es muss doch aus dieser gewaltigen Kraft, die Bitcoin-Szene im deutschsprachigen Raum ist wahrscheinlich pro Kopf die stärkste und interessanteste weltweit. Das, da muss doch was entstehen können, ohne nach Amerika auszutreiben.
Ja, du kannst ja im Mittel, aber dann brauchen wir viele Mitspieler, die aber jeder für sich selbst entscheiden. Das ist der Unterschied. Nicht? Was, die Bündelung, es geht ja immer um das Bündelungsvermögen. Nicht? Wir können in Europa schlecht bündeln. Wir haben so viele verschiedene Sprachen, wir haben so viele verschiedene Kulturen, wir haben so viele verschiedene Regularien, wir haben so viele verschiedene Mentalitäten. Da geht das einfach nicht.
Aber was ist, wenn wir es in Deutschland machen? Und in Deutschland, Österreich, Schweiz? Wenn man's
nicht, das läuft ja eh, aber du siehst ja, wie zäh wir vorankommen. Aber ich mache nichts anderes.
Ich weiß, aber ich möchte das noch nicht. Ich möchte das
aber nicht. Ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass mich irgendein wichtiger Bonze je angerufen hat und sagt, was machen Sie? Ich habe da gesehen bei Ihnen, Sie reden da immer mit Nico so gescheit daher. Was machen Sie eigentlich? Aber das kann ich mir immer mit dem Software genauso. Ich bin herumgelaufen, habe gesagt, da kommt was, das heißt Software und da wird es riesige Dinge geben, berühmte Microsoft Story, ja, hoch, habe ich gesagt, ja, selbstverständlich, das haben wir alles längst schon im Plan und bla. Geschenk ist gut. Wir haben ja auch einen Digitalisierungsstaatssekretär und jetzt ist er wieder weg, es kommt wieder irgendwer, aber geschehen tut eigentlich, hast du den Eindruck, dass da irgendwas geschieht? Und mit der Branche reden nehmen.
Ich habe den Eindruck, dass
das... Redet ja auch mit dem Bitcoin dann niemand. Wann hast du je gehört, dass irgendein höherrangiger Finanzmensch über alles reden soll? Aber über Bitcoin habe ich noch nichts gehört.
Es gibt einen Widerstand, den ich nicht genau... Also ich glaube, da geht es um Angst.
Ja.
Weil sie reden gerne über Krypto und über Blockchain und über AI und dies und das und dann machen es große
Orchester. Ja, weil da kann man ja immer ausweichen und sagen, das habe ich nicht gemeint, wenn jetzt die Kritik kommt. Bei Bitcoin hast du dich deklariert. Also Deklaration ist immer eine Verengung der Möglichkeiten. Ne?
Aber manchmal muss man sich ja auch zu was bekennen. Man kann das, ja nicht immer nur durchs Leben gehen.
Ja, jetzt sprichst du wie ein unternehmerischer Mensch. Es gibt die meisten Leute, die sagen, wie kann ich durchs Leben gehen, ohne Widerstände zu haben? Also da muss ich mich vor wem buckeln, der mir so stark erscheint, dass er mich vor allem schützen kann. Das ist diese berühmte Staatsgläubigkeit. Nicht? Der Staat wird das schon richten.
Oder der Chef.
Oder der Chef.
Oder der.
Ja, da gibt es auch diese, ja, dann gibt es eben das wieder, was so Seeler so gut, was unterscheidet den Sailor von allen anderen? Der Herr Sailor setzt sich als Mr. Sailor vor die Kamera und sagt Dinge, die 99,9% aller Manager dieser Erde als Kapitalgesellschaftsmanager nicht sich sagen trauen würden.
Das stimmt, ja.
Das kann er ja auch nur wieder, weil er dort so eine Machtposition als Gründer hat. Weil er ja, das darf man ja auch nicht vergessen, eine sehr kleine operative Firma hat. Sein Softwarehaus ist ja nicht groß. Das ist eigentlich ist das ja nur mehr, dass er halt irgendwas hat, damit der Name gerechtfertigt
wird. Weil man hat schon den Eindruck.
Das ist für Österreich auch ein Riesending, aber Aber in Bezug zu seiner, ich zum Beispiel kaufe seine Aktie, ich habe noch nie geschaut, was der eigentlich tut. Ich schaue immer, wie viel Bitcoins hat er.
Genau, und zusätzlich mit dieser Bitcoin-Expertise, die er aufgebaut hat, er sieht natürlich schon die Chance von Bitcoin der Technologie, glaube ich. Und da, in diese Richtung bewegt er sich mit der Firma jetzt schon. Er überlegt sich quasi, wie kann ich mein altes Geschäft und das neue Geschäft verbinden? Ja, was sind die Notwendigkeiten? Und da gibt es auch ein Wachstumspotenzial. Das glaube ich schon.
Ja, natürlich, das ist eh klar. Aber wie gesagt, das ist im Verhältnis zu dem, was er an Geld bewegt, mein Habe.
Noch.
Das ist Hobby.
Noch. Wenn die ganze Welt auf Bitcoin umsteigt, braucht sie Lösungen. Und er kann Software anbieten.
Ja, aber da wird er nicht mehr viel, braucht er nicht mehr viel tun. Ne? Das hat er, das ist ja alles schon da. Das Problem ist ja kein, es ist ein Ausrollungsproblem. Es ist kein, nicht? Bei Software hatten wir immer schon das Problem, die ist relativ schnell geschrieben, Software, aber relativ schwer ausgerollt. Also dieser Betriebssystemkrieg damals zwischen IBM und Microsoft, an der ja Bill Gates reich geworden ist, hat ja auch so statt, beide haben ein Betriebssystem, er hat sogar den Auftrag gehabt für IBM ein Betriebssystem, er hat sich nur ein bisschen ein besseres für sich ausgedacht und denen hat er das geliefert, was ihm die Bürokraten halt vorgeschrieben haben. Und da hat er dann gemerkt, ja, aber das ist nicht gescheit, dann machen wir parallel gleich dasselbe, aber machen wir voll auf der anderen Seite. Und dann hat er das gehabt. Und dann hat er irgendwann gesagt, jetzt verkaufe ich es selber. Also, aber das Ausrollen geht in einer Anfangsphase ja sehr gut. Bitcoin hat nicht riesige Werbebudgets bewegen müssen, um bekannt zu werden.
Das, ja, Bitcoin hat nicht einmal ein Marketing-Department.
Das ist eine Grassroot-Entwicklung.
Es gibt was ganz anderes.
Jetzt, wenn du es bündelst in Großbeträge, jetzt muss plötzlich Marketing für ETFs machen. Bitte, der Larry Fink hat inzwischen Zehntausende Berater müssen schulen, die jetzt diesen ETF erklären. Das ist ja auch gut für die Bitcoin-Szene. Ne?
Es müsste auch mal wird auch die Werbebranche, sozusagen die Marketingbranche draufkommen, dass sie da eigentlich einen interessanten Fall haben mit der Marke Bitcoin. Ja. Die Marke Bitcoin ist vollkommen organisch entstanden, ohne einen Cent, also wirklich 0 Cent in die Werbung zu investieren. Und jetzt ist das der umgekehrte Fall, dass jetzt so dass Fußballteams, wie zum Beispiel Admira Wacker, sagen, naja, ich nutze die Marke, um Aufmerksamkeit für mich zu schaffen, weil die ist gratis. Das ist so, wie wenn ich mir quasi Coca-Cola nehme, nur die Wortbildmarke.
Mach ich auch nicht so anders.
Ja, aber jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, den du gesagt hast mit dem Bekenntnis, weil das finde ich wahnsinnig spannend. Und wir reden ja heute über die Chance, die Lebenschance Bitcoin, dieses Bekenntnis. Für mich war erst möglich, das zu tun, was ich jetzt mache, als ich endlich verstanden hatte, es ist Bitcoin, nicht Krypto, ich sage jetzt einmal flapsig, der Erfolg gibt mir recht, also die Zahlen sind gut, die Aufmerksamkeit ist gut, ich freue mich über das Feedback, das ist mega, also liebe Grüße gehen raus an alle, die jetzt gerade dabei sind. Aber wenn ich quasi in der sogenannten Normi-Welt, unterwegs bin, die von Bitcoin und dem allen noch gar keine Ahnung hat, die fragen mich dann, naja, aber warum beschränkst du dich auf Bitcoin? Du könntest ja auch über Krypto reden oder über Finanzen reden oder über ETFs reden. Tun ja viele, aber das ist ja wiederum nur, weil sie eben nicht die Überzeugung mitbringen und jeder, der mit Bitcoin sich lange genug beschäftigt, weiß, warum man sich auf Bitcoin beschränkt. Nicht aus Marketinggründen, sondern weil es die Zeit und Energie wert ist, sich auf Bitcoin zu beschränken.
So ist es. Aber das ist ja kein neues Phänomen. Das ist ja immer schon so gewesen. Ne? Also, auch das Auto hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis es sich durchsetzt.
Aber gab es beim Software, gab es in deiner Vorgeschichte, gab es so Fälle, wo du gewusst hast, okay, da gibt es jetzt 15 verschiedene Varianten, wie Richtungen, die ich gehen
könnte? Das haben wir gehabt. Beim Textsystem, bis sich halt ein, zwei Textsysteme so durchgesetzt haben, dass sie halt Standard sind. Dann mussten sich alle danach richten. Es ist immer so, es prescht irgendwer vor, der muss aber nicht notwendigerweise sein, der dann wirklich aufsteigt. Es ist ja auch so, dass bei den Betriebssystemen viele Menschen der Meinung, also aus der Branche der Meinung sind, dass zum Beispiel Unix gescheiter ist als Microsoft-Betriebssystem und trotzdem gibt es einen sehr geringen Anteil, weil der Winner takes it all, das ist so.
Bei mir ist es zum Beispiel
Bitcoin
so.
Bitcoin ist eben der Winner, das ist durch. Da können sie machen, was wollen die ganzen Neukryptianer, einschließlich der Staatskryptianer.
Ja, ja, der Staat versucht jetzt zu
Das sind lächerliche Nachahmungsprodukte. Im besten Falle. Die können natürlich mit Staatsgewalt gepusht werden. Man kann ja auch ein ganz banales Getränk mit genügend Marketing auf einen Großblasen. Aber da muss man halt mit sehr hohen Summen rechnen.
Über quasi die Macht des Staates und dann auch über Central Bank Digital Currency sollte man eine eigene Folge machen. Aber ich finde, dass du sagst, der Winner takes it all, dass das durch ist, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Aber es ist für mich auch so faszinierend, weil ich könnte ja auch zum Beispiel mit dem, was ich tue, diese Gespräche, ich könnte ja auch Gespräche führen über, keine Ahnung, Konflikte im Nahen Osten, machen wir auch ab und zu ein bisschen, werden wir auch noch machen, aber ich weiß auch nicht was, ja, andere Themen. Ja. Aber es sind ja auch sozusagen die Leute im Bitcoin viel interessanter.
Ja.
Also das ist mir aufgefallen.
Das erinnert mich, das habe ich sogar, wie wir auf der Bühne waren in Innsbruck, habe ich das ja spontan ins Publikum gesagt, weil irgendwie die Stimmung so war, warum sitze ich eigentlich da? Nicht? Als alter Mensch, da waren ja fast lauter junge Leute. Nicht? Weil ich fasziniert bin von dem Geist, der da drin ist. Das war beim neuen Markt genauso. Am Anfang wusstest du sofort, ob einer ein Neumarktler ist, ja oder nein. Nicht? Weil der hat ja gesagt, das ist gut und dort will ich hin und das werden machen. Viele haben dann am Weg, sind halt irgendwie verloren gegangen. Aber du hast sofort erkannt, weil er das einfach trotz aller Widrigkeiten und aller Gegenmeinungen für gut gefunden hat. Das ist das. Aber nicht nur wie bei Moden, wo man das deswegen für gut findet, weil ein paar Berühmte das auch machen, sondern weil man es gut findet, weil man darüber nachgedacht hat.
Das ist mir
bekannt. Das ist das, was mir die Sache so wertvoll macht. Dort, selbst wenn ich nicht der Meinung bin, was manche Bitcoiner von sich gehen, aber er hat wenigstens einmal gründlich über eine Sache nachgedacht und über eine äußerst wichtige Sache, über die man meistens, was tabuisiert ist, nicht viel spricht. Über Geld spricht man ja bekanntlich nicht.
Ich weiß. Ich habe mir über das Gedanken gemacht, schon vor Bitcoin, und hatte dann so eine Überzeugung, dass das nie repariert werden kann, dass ich auch Bitcoin nicht ernst genommen habe. Also das war mein Problem. Ich habe geglaubt, okay, keine Ahnung, Goldstandard, irgendwas werden wir machen, ja, staatliche Lösung eigentlich, ja, dass da eine eigene Technologie entsteht.
Da ist ja auch wieder, über das haben wir ja auch schon geredet, man muss einen Unterschied machen zwischen Standardisierung und Eichung. Standardisierung heißt, irgendeine höhere Macht erklärt etwas zum Standard.
Ja.
Das ist ein Hoheitsakt. Eichung heißt was anderes. Ich eiche etwas an einer unveränderlichen Tatsache.
Ja.
Und das macht der Bitcoin.
Gold hat das über die Jahrtausende auch gemacht, wurde dann aber quasi durch den Staat enteicht.
Und weil das Proof of Work versagt hat, weil man plötzlich Länder entdeckt hat, wo Gold fast herumgekugelt ist, vorübergehend. Das ist ja der Unterschied. Das Gold ist ja eigentlich kaputt gemacht worden durch die Entdeckung Amerikas, weil die Inkas und die haben tonnenweise Gold gehabt, haben damit eigentlich nichts Vernünftiges damit anfangen können. Und dann hat man es nach Europa gebracht und zur Währungsdeckung verwendet. Und da hat es dann eine Riesenkonjunktur in Europa gegeben, über fast hunderte Jahre. Das darf man nicht vergessen. Die Ausbeutung Amerikas hat genauso stattgefunden wie die Ausbeutung Afrikas und die Ausbeutung Chinas. Das haben diese Völker alle nicht vergessen.
Knappheit, einer unserer Themen. Staat, einer unserer Themen, die in den nächsten Folgen kommen werden. Jetzt machen wir kurz Werbung. Diese Folge erscheint Anfang Mai. Und Ende Mai, am 24. machen wir unsere erste Live-Show.
Ja.
Das, vor Publikum.
Ja, weil das wurde nämlich von einigen unserer Blog-Teilnehmer eingefordert. Warum macht es nicht einmal ein, wo man live dabei ist und vielleicht hineinschreien kann oder Fragen hineinreden kann?
Am 24. Mai bei Bitcoin im Burgenland am Neufeldersee. Was werden wir da besprechen?
Das weiß ich noch nicht.
Das wissen wir jetzt nicht.
Es wird die Stimmungen ergeben und es hängt auch ab, was für ein Publikum da drin sitzt. Nicht? Weil da gibt es ja Impulse. Man hebt ja. Der Sinn von solchen Veranstaltungen ist ja, dass man mit den Leuten auch persönlich in Kontakt
hat. Genau, deswegen sind ja diese Veranstaltungen, wie du auch gesagt hast, nicht, also es gibt dann Bitcoin in Prag, ist noch die große Veranstaltung. Also es ist so viel, es ist so wertvoll, dieses Zusammenkommen mit anderen Leuten, in Bayern jetzt auch. Also wirklich, da merkt man dann, das lernt man dann diese Leute kennen, die sich Gedanken und vor allem die unterschiedlichen Zugänge. Ja. In Bayern ist zum Beispiel zu mir einer gekommen, der sagt, er ist Bitcoiner und ihr redet immer von niedriger Zeitpräferenz und ihr redet immer von langfristigem Ansparen, aber er ist halt schon Rentner.
Ja, ich bin ja schon uralt, ich habe ja auch nicht 100 Jahre spekuliert. Aber genau das, aber diese Aspekte, da kommt man dann aber immer darauf, dass für eine Persönlichkeit immer auch eine Nische da ist, auf die man halt nicht gedacht hat. Und dafür ist dieser Gedankenaustausch so wichtig. Weil eben der Betroffene hat ja sein Leben im Mittelpunkt des Interesses zu haben und nicht, ob die Welt jetzt sich dort hat, das ist alles recht schön, das kann man im Wirtshaus alles gut diskutieren, aber Wie organisiere ich mein persönliches Leben in dem Umfeld, das ich vorfinde? Nicht? Und da ist es anders, es ist sogar schon in Österreich anders, ob du jetzt aus Innsbruck kommst oder ob du aus Burgenland kommst. Nicht? Und darum war ich ja auch so, weil ich halt selbst im Burgenland lebe, war mir halt das Burgenland irgendwie ein Anliegen. Habe aber unterschätzt, dass das Burgenland als Land nicht sehr interessiert ist. Nicht?
An woran?
Ne, an der Thematik. Ne? Also wir genießen wohlwollende Ignoranz von der politischen Seite.
Also von der politischen Seite, na ne? Gut, von der politischen Seite. Hat sich jetzt...
Ja, auch von der hoheitlichen, sagen wir mal so.
Es muss ja nicht das Schlechteste sein, wenn man von der hoheitlichen Seite wohlwollende Ignoranz bekommt.
Und ja, aber das heißt, dass wir das alles eben selbst machen müssen und die Leute auch Karten kaufen müssen, weil wenn sie das nicht tun, kann die Veranstaltung nicht so groß sein, wie sie jetzt sein muss. Nicht, damit sie ein Echo hat.
Ja, und wir hauen natürlich den Link in die Shownotes und mit dem Code, was Bitcoin bringt, gibt es die Karten auch ein bisschen günstiger, wenn man in Bitcoin zahlt. Wenn ich das
und überhaupt, dass die Leute wissen, dass diese Veranstaltung überhaupt schon fix geplant und vorbereitet ist.
Am 24. Mai im schönen Neufeldersee. Dort habe ich dich übrigens zum allerersten Mal entdeckt. Da habe ich dich zum allerersten Mal kennengelernt, vor 2 Jahren. Und wenn es diese Veranstaltung nicht geben würde, würden wir jetzt nicht vielleicht hier nicht vielleicht sitzen.
Na, da siehst du, was für Zufälligkeiten im Leben auf das ankommt. Aber wichtig ist zu wissen, Bitcoin, sowas wie Bitcoin kommt nur alle 50 Jahre mal in die Welt. Mindestens, wenn nicht sogar noch Ärger.
Und noch ist die Chance da?
Also man kann immer auf einen fahrenden Zug aufspringen. Es wird halt immer etwas schwieriger.
Aber wo stehen wir? Weil das heißt, das ist vielleicht das Abschiedsfrage ganz gut. Ja? Das heißt immer, wir sind bei Bitcoin noch so früh. Wo sind wir eigentlich?
Wir sind wirklich noch früh. Also wir sind sehr früh.
Kann man also, das irgendwie...
Ich muss das immer... An den Satoshi selbst nicht. Der Satoshi hat ja 2 Dinge gemacht. Er hat aus nicht näher genannten Gründen die Untereinheit, erstens einmal Satoshi genannt, um sich unsterblich zu machen. Und zweitens hat er ausgerechnet 100 Millionen Untereinheiten gemacht, ja. Nicht 100 Stück wie beim Zen zum Beispiel.
Hat er selber Satoshi eigentlich benannt? Weißt du das? Bin mir da nicht sicher.
Gemacht hat, aber er hat es zumindest nicht verhindert, solange er es ja das Sagen hatte. Ja. Aber wahrscheinlich ist das von ihm, ich weiß aber jetzt nicht, ob es im White Paper schon
drin steht. Nein. Also ich glaube, ich würde sogar behaupten, es kommt nicht von ihm.
Aber auf jeden Fall ist diese Untereinheitsfrage ja kein Zufallsprodukt. Also das spricht doch dafür, dass man zum Beispiel sagen kann, man könnte ein Satoshi aber mit einem Cent rechnerisch zusammenlegen. Was käme dann für einen Kurs heraus?
Was käme raus?
Ja, dann kommt immer 1 Million pro der berühmte 1-Million-Kurs kommt dann raus. Nicht? Bei 100 Cent.
Ja, aber du hast mir erklärt, es wird bei 200.000 fest, aber nur mittelfristig.
Das habe ich bitte einschränkend gesagt zu meiner Lebenszeit, die mich noch interessiert. Ich bin 85, Gott gäbe es, dass ich 90 wäre. In 5 Jahren etwa ist das sozusagen der Horizont. Aber was danach passiert, weiß ich nicht, geht mir auch nichts mehr an.
Also ich glaube tatsächlich, dass also ich würde dem Satoshi nämlich nicht zutrauen, den Satoshi, also die Untereinheit nach sich selbst zu benennen. Deswegen würde mich das sehr wundern, wenn er selber auf das gekommen wäre. Ich glaube, das sind dann die späteren Bitcoiner drauf gekommen. Aber jedenfalls...
Es wäre müßig, in wem was hineinzudichten, wo man gar nicht wissen, ob es überhaupt gibt.
Aber jedenfalls, was spannend ist, ist, dass das stimmt, dass sozusagen die Gesamtmenge an Satoshis ist vergleichbar mit der Gesamtmenge an Dollars, die zu dem Zeitpunkt, dass dem Bitcoin oder ein Cent bis zu dem Zeitpunkt, an dem Bitcoin in die Welt gekommen ist, gegeben hat. Also das kann man einigermaßen gegenüberstellen.
Das ist das, was der Seller immer sagt, du kaufst 50% des Realweltmarktes mit Bitcoins. Ne? Der hat immer gesagt, dass diese Regel, und da kommt er eben auf so Kurssachen wie eine Million oder was immer halt da in der Luft herumgeistert. Und wenn man, auch wenn ich deine Vorträge, die du ja auch hältst, wo ich auch manchmal zuhorche, wo du nachgewiesen hast, wie weit der Dollar jetzt schon unten ist, wenn man ihn vergleicht mit dem Dollar vom Goldstandard,
ja,
dann kann man ja die Kurve einfach weiterrechnen und dann wirst du ja merken, das ergibt sich schon allein aus der Inflationsrate.
Ich glaube...
Aber wenn man nur die Zeit lang genug ansetzt.
Mit Bitcoin ist so...
Während meine Aussage war ja eine andere, dass ich sage, wenn jetzt die Welle kommt, dass diese Leute den Markt sich unter den Nagel zu reißen versuchen, die sogenannten Market Maker, und noch nicht sozusagen ein Volkswille-Welle dagegen steht oder eine politische Welle dagegen steht, werden die jetzt die Macht haben, den Kurs einzustellen. Und da habe ich aus bestimmten Erwägungen die 200 gewählt, weil ich meine, dass da in die nächsten 5 Jahre der BlackRock sein muss, sonst macht er kein Geschäft.
Also du meinst, dass wir quasi von einer Phase sprechen, in der es diese Kontrollmacht gibt, die muss nicht lange, oder wir wissen nicht, wie lange die anhalten kann, aber das ist zumindest
eine
das.
Eine de facto Kontrollmacht,
ja.
Keine logistische
Kontrollmacht, ja, de facto.
Sondern am Markt durch Marktmanipulation. Ja. Nicht? Weil wir zum Beispiel noch nicht wissen, wie wird sich Hongkong auswirken.
Ja.
Wie wird sich auswirken das Duell, jetzt war es ja fast eine Monopolsituation der amerikanischen ETFs. Irgendwann wird irgendwas Ähnliches in Europa geben, es gibt es ja schon, aber die sind so minabel. Aber es könnte ja sein, dass auch in Europa der politische Wille etwas heller wird in dieser Hinsicht. Und dann kann schon plötzlich relativ schnell ein europäisches Gegenstück an einem Art ETF herauskommen, der vielleicht sogar dann von der EU-Union begeben wird und von irgendeinem Institut dann halt nur verwaltet wird. So wie, das wäre dann die chinesische Variante. Ne?
Ja, dass die chinesische Variante aus Brüssel kommt, die Befürchtung habe ich auch. Ja. Aber da gibt es schon wieder so viele Dinge, Peter. Ich wollte eigentlich zum Schluss kommen. Also, gut,
ganz, kommen wir.
Also was ganz wichtig ist zum Beispiel, also diese 200.000, das ist jetzt quasi die Phase von Wall Street Bitcoin. Die Phase von Notenbanken und Staaten Bitcoin, die müsste ja dann, das müsste schon einen höheren Preis bringen, weil wenn die einsteigen, das kannst du dann nicht bei 200.000
halten. Ja, die manipulieren ja nicht den Bitcoin, die manipulieren ja die Gegenwährung. Nicht? Also
ja, okay.
Wenn die sogenannte De-Dollarisierung, von der du nicht allzu viel hältst, aber ich schon eher ernst nehme, weil ich schaue, was da so im BRICS-Bereich sich gerade bewegt und die packen schon Bauer immer mehr auf, dann könnte es natürlich tatsächlich einen Art De-Dollarisierungseffekt geben, der natürlich von den Dollarisierern ja nicht als solcher akzeptiert wird. Die werden dann sagen, jö, der Bitcoin ist so gestiegen, wieso steigt der Bitcoin so, das darf er doch nicht. Weil gar nicht der Bitcoin gestiegen ist, sondern der Dollar verfallen ist.
Ich glaube halt, was die De-Dollarisierung betrifft, ich habe im Gold Report bei Incrementum seit 8 Jahre lang darüber geschrieben. Ich weiß extrem, also ich bin da wirklich im Detail und ich glaube auch daran, dass es den Willen gibt. Einzig, ich weiß nicht, ob es das Mittel gibt, weil Bitcoin wird nicht das Mittel sein, weil wir wissen ja jetzt bereits, dass mit BlackRock und Amerika ist ja voll an Bitcoin zu. Ja. Und da gibt's, du kannst es auch dagegen, aber
Ja, aber es kann ja einen Präsidenten, Larry Fink, auch geben. Es hat auch einen Bürgermeister in New York gegeben, der Bloomberg geheißen.
Ja, aber das meine ich ja. Aber wenn ja, Amerika eher Bitcoin zugestimmt
hat. Das war ja auch nicht zum Nachteil, da wollte ich nicht. Also, wenn der Larry Fink Präsident wird oder ein Larry Fink Freund der Präsident ist, dann kann man natürlich den Bitcoin als Verteidigungswaffe für den Dollar sogar einsetzen.
That's exactly. Ja, genau, das ist mein Punkt. Ich glaube,
aber wie ich halt immer predige, es hat noch niemand sozusagen das Monopol auf Schlauheit gehabt auf dieser Welt. Es kann auch die amerikanische kollektive Schlauheit so abflauen, was wir in Europa gerade erleben. Europa war einmal das geistige Zentrum der Welt.
Okay, machen wir eine Idee. Nächste Folge reden wir endlich über BRICS versus Amerika, welche Rolle Bitcoin spielt und legen mal alle Argumente auf den Tisch.
Gerne.
Ausgezeichnet. Bis zum nächsten Mal, Peter. Danke.
Ich danke.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.